Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen.
Historic agreement, historic decision.
Wir haben beschlossen, der Ukraine und der Republik Moldau den Status von Beitrittskandidaten zu gewähren. Und wir werden das auch bei Georgien tun, wenn dort unsere Vorgaben erfüllt sind.
EU-Ratspräsident Charles Michel, was bedeutet diese historische Vereinbarung für die Ukrainer? Wir sprechen gleich mit einem Kiewer Journalisten darüber. Außerdem geht es nach Georgien, das eben noch nicht den Status bekommen hat und wo die Enttäuschung groß ist. Und wir blicken nach Polen, wo morgen die Warschau Pride stattfindet, in einer eher schwulen und transunfreundlichen Umgebung. Nun sind sie also offiziell EU-Beitrittskandidaten, die Ukraine und die Republik Moldau. Exakt 4 Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben die Staats- und Regierungschefs gestern Abend auf dem Gipfel beschlossen, dass die Ukraine den Status tatsächlich bekommt. Die EU-Flagge wird in jeder ukrainischen Stadt wehen, die wir von der russischen Besatzung befreien müssen, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj direkt nach dem Beschluss gestern Abend. Wie kommt diese Entscheidung in der Ukraine bei den Bürgern in Kiew an? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Ivan Haivanowitsch gesprochen. Wie jeden Freitag reden wir hier bei Europa heute mit dem Journalisten in der ukrainischen Hauptstadt. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ob die Entscheidung ein Lichtblick ist für die Kiewer Bürger nach genau 4 Monaten Krieg.
Man kann auch so sagen, trotz dass insbesondere letzte Woche Beschuss durch Russland wieder stark aufgenommen hat und gewaltsam ist, ist diese Entscheidung lang erwartet. Ja, das ist natürlich das Thema Nummer 1 und das ist eine positive Nachricht. Ich würde gerne auch daran erinnern, dass die Ukraine bis gestern nicht nur keinen Kandidatenstatus, sondern sogar keine klare europäische Perspektive hatte. Die Europäische Union hat das immer wieder irgendwie vermieden, diesen Satz zu dokumentieren, reinzuschreiben. Deswegen wurde diese Zurückhaltung gegenüber der Ukraine, gegenüber der europäischen Perspektive der Ukraine, irgendwie demütigend empfunden. Daher war gestrige Entscheidung auch ganz gut wahrgenommen. Viele nennen es historisch, obwohl ich persönlich den Beitritt der Ukraine in die EU als historisch bezeichnen würde und bezeichnen werde vielleicht.
Was bedeutet Ihnen persönlich dieser Kandidatenstatus und der mögliche Beitritt in einigen Jahren oder auch vielen Jahren?
Das bedeutet Gleichstellung. Das bedeutet Anerkennung der Perspektive, der Rechte und das bedeutet auch ein Schub, ein Anstoß für die weiteren Reformen, die Ukraine erklärt hat, sich bereit weiterzumachen.
Wie reformbereit ist die Ukraine?
Zumindest was die Aussagen angeht, hat die Vizeministerpräsidentin erklärt, dass die Bedingungen, die Europäische Kommission in ihrem Urteil geschrieben hat, bis Jahresende erfüllt werden. Und bis Jahresende etwa 30 Gesetze verabschiedet werden sollen. Dann warten noch einige Dutzende. Also die Bereitschaft, die erklärte Bereitschaft ist schon groß und das hat auch einen Anstoß gegeben in der Gesellschaft. Aber wie das in Realität laufen wird, müssen wir verfolgen, beobachten. Gehe ich davon aus, dass diese Entscheidung doch einen Schub für die Reformen geben wird.
Erst vor ein paar Tagen hat das ukrainische Parlament die Istanbul-Konvention für Frauenrechte ratifiziert. Ist die Reformbereitschaft nach Ihrem Eindruck mitten im Krieg tatsächlich noch gewachsen?
Ja, der Krieg stört nicht. Ich würde sagen, sogar das umgekehrt. Jetzt ist die ukrainische Gesellschaft so zusammengeschmieden wie nie davor. Und was die Istanbuler Konvention angeht, da war das Grund von Verzögerung nicht inhaltlich, sondern eher terminologisch. Die Kirchen, die in der Ukraine großen Einfluss haben, akzeptieren den Begriff Gender nicht. Und das war allein der Grund. Nicht, dass die ukrainischen Politiker sich geweigert haben, die Gleichstellung oder die Frauenrechte zu akzeptieren und auf dem gleichen Niveau mit den Rechten von Männern zu stellen und diese Rechte zu schützen.
Es gab ja im Vorfeld auch Kritik an der Entscheidung. Genannt wurde immer wieder die Korruption in der Ukraine. Wie groß ist dieses Problem im Alltag? Wo erleben Sie persönlich Korruption noch?
Das Problem der Korruption existiert wirklich und das Problem ist tatsächlich groß. Ausgerechnet aber, was der Alltag angeht, ist die Korruption seit letzten Jahren sehr stark geschrumpft. Dank der Digitalisierung, dank der neuen Finanzmodellen hat die Ukraine in diesem Wesen große Fortschritte gemacht. Zum Beispiel im Alltag existiert die Korruption vor allem in solchen Bereichen wie Ausbildung, wie Medizin und wie staatliche bzw. administrative Dienstleistungen. Jetzt wurde die Korruption in diesen Bereichen stark reduziert. In Ausbildung wurde externe unabhängige Evaluation eingeführt. In Medizin wurde nationaler Gesundheitsdienst geschaffen, so quasi eine staatliche Krankenkasse. Wieder diese Patrouillenpolizei, die jetzt nicht gleicht der Polizei, die vor 10 Jahren war. Die Online-Plattformen, also die erste, die Pionier war vielleicht die Online-Plattform für staatliche Beschaffung, Prozoro, das wird wie transparent übersetzt. All das hilft, die Korruption im Alltag zu reduzieren und reduziert hat. Aber was die andere Schicht, andere Niveau angeht, und zwar diese gehobene Korruption, diese existiert nach wie vor. Der Grund ist vor allem ganz schlimme, ganz schwache, ganz verdorbene Gerichte, das Justizsystem.
Also das, Korruption ja, das in der Justiz ist immer noch da.
Ja, Justiz, die Gerichte müssen einfach neu gestartet werden.
Ich möchte am Ende unseres Gesprächs noch kurz auf das Image Deutschlands in der Ukraine kommen. Hat sich seit dem Besuch von Olaf Scholz vor einer Woche, auch dem klaren Einsatz auf dem Gipfel, vor dem Gipfel, für den Kandidatenstatus wieder ein wenig zum Besseren gewandelt, das Image?
Auf jeden Fall, diese klare Aussagen wurden ganz gut wahrgenommen und auch die Unterstützung bei der Abstimmung und auch das Versprechen der Ukraine weiter mit Waffen, aber auch wirtschaftlich, finanziell zu helfen und auch die Aussage nichts über die Ukraine ohne die Ukraine und Anerkennung endlich, dass heutiges Russland imperialistische Bestrebungen hat. Das wurde, glaube ich, zum ersten Mal von einem so hochrangigen deutschen Politiker erläutert über die imperialistische Russland. Deswegen eindeutig hat das einen ganz guten Anklang in der Ukraine gefunden.
Der Kiewer Journalist Ivan Haivanovitsch, mit ihm sprach ich über die Reaktion aus Kiew auf die Entscheidung der EU, die Ukraine zum Beitrittskandidaten zu erklären. So groß die Freude in der Ukraine, so groß die Enttäuschung in Georgien. Denn Georgien, das ähnlich massiv von Russland bedroht ist, wie zum Beispiel die Republik Moldau, hat gemeinsam mit den beiden anderen Staaten den Antrag gestellt, Beitrittskandidat zu werden. Einstweilen, wie vorhin gehört, ohne Erfolg. Dabei sind die Zustimmungswerte für eine EU-Integration in Georgien enorm, liegen bei 80%. Und erst am Montag haben in Tiflis Tausende für eine Beitrittsperspektive demonstriert und gegen die Politik ihrer Regierung. Die beteuert, alles dafür getan zu haben, dass auch das Kaukasusland Teil der Europäischen Union werden kann irgendwann. Unsere Korrespondentin Marta Wilczynski ist zurzeit in Tiflis und hat mit enttäuschten Georgiern gesprochen.
Mehr als 20.000 Menschen versammelten sich am Montagabend im Zentrum der georgischen Hauptstadt Tiflis, um ein klares Zeichen zu setzen für Europa. Das georgische Volk habe sich die europäische Perspektive schon vor langer Zeit erarbeitet und verdiene es nun, als Beitrittskandidat zur Europäischen Union anerkannt zu werden, schallt es von der vor dem Parlamentsgebäude aufgebauten Bühne. Zwei Tage später ist auf dem Rustaveli-Boulevard von Großkundgebungen keine Spur. An der Haltung der Menschen hat sich aber nichts geändert. Sie sei sehr enttäuscht, sagt Rentnerin Ada im Vorbeigehen, dass Georgien keine Empfehlung für den Status eines Beitrittskandidaten bekommen hat. Europa bedeutet für mich nur das Beste, wirtschaftliche Stabilität und Freiheit. Ja, das Wichtigste ist für mich die Freiheit. Laut aktuellen Umfragen sind mehr als 80% der Georgierinnen und Georgier für einen EU-Beitritt ihres Landes. Geht man durch die Straßen der Hauptstadt Tiflis, wirkt es sogar so, als sei das Kaukasusland bereits Teil der europäischen Familie. Wie selbstverständlich wehen EU-Flaggen vom Parlament und anderen offiziellen Gebäuden, wie auch dem Sitz der Präsidentin Salome Zurabishvili. Auch sie hatte gehofft, dass über Georgien, das seinen Antrag auf Beitrittskandidatur wie die Ukraine und Moldau im Frühjahr, kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gestellt hatte, ebenso entschieden würde wie über die anderen beiden. Zumal Irland einst als Spitzenreiter galt. Zugleich aber ist klar, dass es die vielen Schritte waren, die in den vergangenen Jahren unternommen oder eher nicht unternommen wurden, die diese vielschichtige Position bestimmt haben. Eine deutliche Kritik an der Regierungspartei Georgischer Traum, der auch die Opposition vorwirft, den europäischen Integrationsprozess ausgebremst zu haben. Gleichzeitig, so Präsidentin Zurabishvili, könne man die bevorstehende Entscheidung aus Brüssel auch pragmatisch betrachten. Wir bekommen etwas, worauf wir viele, viele Jahre gewartet haben. Das ist die Anerkennung der Perspektive auf eine Mitgliedschaft. Bei all den vergangenen Schritten von der Nachbarschaft zur östlichen Partnerschaft und der Assoziierung hieß es von Seiten der EU immer, versteht das nicht als Versprechen auf eine Mitgliedschaft, das ist ein anderer Weg. Und diesen Weg beschreiten wir jetzt, das ist sehr wichtig. 12 Punkte hat die Europäische Kommission formuliert, an denen Georgien bis zum Ende des Jahres arbeiten müsse, um ebenfalls eine Empfehlung für den Status eines Beitrittskandidaten zu erhalten. Neben der Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz, der Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität und der stärkeren Einbindung der Zivilgesellschaft in politische Entscheidungsprozesse steht an erster Stelle die Überwindung der politischen Polarisierung innerhalb des Landes. Rentnerin Ada, die Georgien gern in der EU sehen würde, hat wenig Hoffnung, dass es die Regierung schafft, all diese Punkte in den kommenden 6 Monaten umzusetzen. Optimistischer sind dagegen die Studentinnen Nino und Tanta, die gerade am Parlamentsgebäude mit den davor wehenden Fahnen Georgiens und Europas vorbeispazieren. Ich bin mir sicher, dass noch alles vor uns liegt. Ich hoffe, dass wir diesen Status erhalten und in Georgien alles gut wird. Ja, und ich hoffe sehr, dass auch Deutschland uns dabei hilft und uns unterstützt.
Enttäuschung und Hoffnung in Tiflis. Marta Wilczynski sprach mit Georgierinnen über den weiten Weg des Landes in die Europäische Union. Dass die ultrakonservative polnische Regierung, vorsichtig gesagt, ein Problem mit offen schwulen und transsexuellen Menschen hat, das hat sie erst vor gut einem halben Jahr gezeigt. Im November hat das polnische Parlament über ein LGBT-feindliches Gesetz abgestimmt, das queeren Menschen verbieten soll, für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Die Opposition wollte damals die Zurückweisung dieses Gesetzentwurfs erwirken. Vergeblich. Trotzdem findet morgen in der polnischen Hauptstadt die Warschau Pride statt, diesmal kriegsbedingt gemeinsam mit der ukrainischen Kiew Pride. Peter Sawicki ist unser Korrespondent in Warschau. Herr Sawicki, unter welchen politischen Vorzeichen findet diese Parade statt?
Tatsächlich unter vielfältigen, Herr Götzke. Zunächst ist natürlich auch diese Veranstaltung vom Krieg geprägt, denn kriegsbedingt findet die Kiew Pride sozusagen als Partnerveranstaltung auch morgen hier in Warschau statt. Aber diese Veranstaltung lenkt auch wieder die Aufmerksamkeit auf das Thema LGBT, sexuelle Minderheiten und ihre Situation in Polen explizit. Und die ist aus Sicht von internationalen Beobachtern nach wie vor nicht gut. Der europäische Ableger der ILGA, das ist der internationale Dachverband von Interessenvertretern sexueller Minderheiten, der hatte vor kurzem ein neues Ranking veröffentlicht und demnach steht Polen auf Platz 43 von 49 in Europa, was diese Situation angeht. Da geht es um rechtliche Belange beispielsweise, dass von einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, einer eingetragenen, noch keine Rede ist, dass sogenannte Konversionstherapien noch nicht verboten sind, anders als in Deutschland beispielsweise. Und hinzu kommt dieses Gesetz, das Sie gerade angesprochen haben, das im Sejm ein Thema gewesen ist, von ultrakonservativen Aktivisten initiiert. Derzeit verharrt das aber noch im Innenausschuss im Sejm. Das ist seitdem noch nicht weiter behandelt worden.
Welche Rolle spielt Warschaus liberaler Bürgermeister Traschkowski bei dieser Entscheidung, die Warschau Pride trotzdem, trotz dieser Widerstände auszurichten?
Also vor allem eine sichtbare. Vergangenes Jahr hatte er mit seiner Ehefrau auch teilgenommen, also war sichtbar sozusagen vor Ort als erster Bürgermeister einer Großstadt oder der Stadt Warschau insgesamt überhaupt war er da dabei. Und das war auch von ihm ein explizites Zeichen gegen Homophobie, auch im Gegensatz sozusagen zu bestimmten Politikern, auch der Regierung, der PiS, auch der katholischen Kirche, einige Vertreter dort. Dieses Jahr gibt es die Forderung nach einem anderen Akzent, dass zum Beispiel die Regenbogenflagge auch auf dem Rathaus in Warschau zu sehen sein soll. Das ist noch nicht klar, ob es dazu kommt. 2019 hatte Trzaskowski kurz nach seiner Wahl eine Deklaration explizit für den Einsatz für die Rechte und die Interessen der LGBT-Gemeinde unterschrieben. Daraus ist zum Beispiel geworden ein Interventionshostel für Personen der LGBT-Gemeinden, eine Art sichere Unterkunft, ähnlich wie bei Frauenhäusern oder auch Beratung bei Coming Out. Es gibt leichte Kritik von Aktivisten, die sagen, es gibt zu wenig direkte Kooperation mit der Stadt, auch kaum Fortschritte bei Sexualunterricht an Schulen. Aber insgesamt gilt Trzaskowski schon als wichtiger Fürsprecher für die Belange der LGBT-Gemeinden.
Noch vor einem Jahr haben sich 100 Städte und Dörfer in Polen zu sogenannten LGBT-freien Zonen erklärt. Es hagelte Kritik, auch aus der EU. Hatte das Ganze Wirkung?
Durchaus schon. Lange Zeit ist jetzt auch nichts davon zu hören gewesen, auch pandemie- und kriegsbedingt. Der Hintergrund war unter anderem auch deswegen, dass man auf diese Deklaration Trzaskowskis reagiert hatte, diese Art Gegendeklaration eingeführt hatte. Eher symbolisch war das zu sehen, das hatte keine rechtliche Bedeutung, aber es hatte doch eine klare öffentliche Stigmatisierung natürlich zur Folge. Und es gab viel Kritik in der EU, Städtepartnerschaften wurden eingefroren bzw. aufgekündigt. Und es wurden auch zuletzt mehrfach EU-Gelder aus bestimmten EU-Töpfen gestrichen. Darauf hatte die polnische Regierung zum Teil mit einer Art Ausgleichszahlung für diese Gemeinden reagiert. Doch tatsächlich hat das auch zum Einlenken mit beigetragen, dieser ganze öffentliche Druck, denn die allermeisten, wie es heißt, Gemeinden, die diese sogenannte Anti-LGBT-Deklaration ja verkündet hatten, die haben das wieder aufgehoben, wenngleich noch nicht alle.
Hat diese queerfeindliche Politik der PiS, also der Regierungspartei, in der polnischen Gesellschaft eine Mehrheit? Hat das Widerhall?
Nein, das kann man nicht sagen. Und allem Anschein nach wandelt sich auch die Haltung insgesamt in der Gesellschaft zum Thema LGBT. Es gibt eine neue Umfrage, dass das Webmagazin Occo Press in Auftrag gegeben hat. Und demnach sprechen sich tatsächlich 64% der Menschen in Polen mindestens für eine eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare aus. Es wurde ein Trick bei dieser Umfrage verwendet, denn es wurde auf den Begriff LGBT verzichtet, weil der eben auch durch die Politik vieler PiS-Politiker doch sehr politisiert aufgeheizt ist. Und da zeigt sich dann wiederum, dass die Offenheit offenbar auch in ländlichen Gegenden bei älteren Personen steigt. Also dass man eben mehr Rechte den gleichgeschlechtlichen Paaren zukommen lassen will. Dennoch sind auch Anfeindungen immer wieder möglich. Es gibt immer wieder Berichte von Gewalt, auch von aus, also gegen gleichgeschlechtliche Paare, gegen LGBT-Personen, auch von Auswanderung ist bereits die Rede gewesen. Aber dennoch ist das Ganze jetzt, diese Veranstaltung, möglicherweise auch eine Gelegenheit eben zu zeigen, dass, sagen die Veranstalter auch, das dürfte auch im Sinne Trzaskowski sein, dass man eben ein explizites Zeichen für die Interessen dieser Menschen setzt.
Peter Sawicki, unser Korrespondent in Warschau, mit ihm sprach ich über die Warschau Pride morgen in der polnischen Hauptstadt. Ja, und das war's von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Kommen Sie gut durch diesen Tag.